Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Es ist viel herausfordernder. Jetzt habe ich gerade wirklich auch in 2023 ganz viele Herausforderungen gehabt, die mich emotional echt an die Grenze gebracht haben. Und habe trotzdem geschrieben. Und ich habe gemerkt, wie sehr mich das herausfordert, das zu lassen, obwohl ich als Emotionsexpertin ganz viele Tipps und Tricks habe, wie es funktioniert. Es ist doch immer wieder eine Herausforderung, dich selber so auf Null zu nivellieren, dass du die Aufgabe erledigen kannst.
Heute gibt es eine Folge voller Sinnlichkeit und Spannung. Dazu habe ich mir mit Nicole Grün jemanden mit 3 Persönlichkeiten eingeladen. Sie ist Buchautorin, Trainerin in Emotionserkennung und Krimiköchin. In ihren Büchern verschmilzt sie meisterhaft Emotionen mit Genuss und in den Krimi-Kochkursen können die Teilnehmer die Sinne auf eine einzigartige Reise schicken. Wir gehen dem Ganzen jetzt mal auf die Spur. Yassou, Nicole!
Das ist aber sehr schön, dass du gleich Yassou sagst. Yassou, Johannes. Dann grüße ich dich sehr von der Insel Kreta tatsächlich jetzt auch. Und ich hoffe, dass unsere Internetverbindung auch diese über 2000 Kilometer ganz gut übersteht.
Das wird sie sicherlich. Als erstes, erzähl doch mal kurz in 3 Sätzen was zu dir, damit wir dich eingangs schon mal kennenlernen.
In 3 Sätzen. So, das ist ja für eine Buchautorin eine Katastrophe. Oder ich muss das so machen, wie ich das manchmal in meinen Büchern mache, was von meiner Lektorin dann auch bemängelt wird, mit manchem Satzwerk. Also sehr, sehr lange Sätze, nur durch kleine Kommas und vielleicht auch mal einen Bindestrich getrennt. Also, wer bin ich? Ich bin einerseits Nicole Grün, Emotionsexpertin, das heißt, ich bin Trainerin und Coach und mache Trainings. Und weil ich schon seit Kindertagen eine Leidenschaft habe, Krimis zu schreiben, habe ich mir tatsächlich erlaubt, 2017 diesem Traum, diesem Wunsch nachzugeben und habe meinen ersten Krimi geschrieben und habe da nicht nur meine Expertise als Emotionsexpertin genutzt, sondern ich habe es auch verschmolzen mit meiner großen Leidenschaft für die Provence, in der ich sage mal, in meinem ersten Leben über 20 Jahre ein Haus hatte und mit meiner Leidenschaft für Genuss. Und weil ich das beim Pieper Verlag mache, kam dann irgendwann die Idee von meiner Lektorin, die gesagt hat, du sitzt auf der Insel Kreta, da habe ich mich hin zurückgezogen zum Schreiben und schreibst da Krimis über die Provence, das ist ja schon ein bisschen verrückt. Hast du mal drüber nachgedacht, Krimis über Kreta zu schreiben? Und so kam ein zweites Pseudonym mit dazu, unter dem ich seit, ich glaube 2020 ist der erste rausgekommen, Kreta-Krimis schreibe. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, es sind so viele Bücher mittlerweile geworden.
Ja, einmal angefangen, endet es natürlich auch optimalerweise nicht, wenn man Krimireihen schreibt. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast 3 Dinge, fast 4 Dinge miteinander verwoben. Einmal die Emotionserkennung als Emotionsexpertin, dann die schon immer dagewesene Leidenschaft, Krimis zu schreiben und dann natürlich noch Provence und Genuss. Wie kam es aber dazu, dass du plötzlich dann gedacht hast, ups, ich könnte ja mal mehrere Leidenschaften miteinander verweben und schreib dann einen Krimi?
Das ist eine gute Frage. Ein Buch zu schreiben ist ein Prozess und bei mir war das ein sehr langer Prozess vom Traum zur Umsetzung, weil das ist hin und wieder so, dass das Leben da dazwischen kommt. Dann hast du einen Traum und dann denkst du, jetzt mache ich's. Und dann kommt das Leben. Und ich habe angefangen, auf einem großen Whiteboard hinter meinem Arbeitsplatz einfach Aspekte zu sammeln, die ich gerne in einen Krimi packen wollte. Und dann ist natürlich so eine lange Überlegung, wer ist denn die Hauptfigur? Und tatsächlich war es so, dass als allererstes auf dieser Wand der Serienmörder stand, also der Antagonist. Und gut, der braucht natürlich ja einen guten Gegenpart. Und das hat lange gedauert, bis mir da eingefallen ist, wer das sein könnte. Ich habe eine Protagonistin aus Kindertagen zum Leben erweckt. Da habe ich nämlich mit 11 einen Krimi in ein kleines Schulheft geschrieben mit einer Margot Surfin Selters, hieß die damals. Margot Surfin Selters. Und so entstand meine damals noch Margot Surfer. Und dann habe ich gedacht, die muss irgendwas Besonderes können. Irgendwas muss die doch auszeichnen, sonst ist sie eine Kommissarin von vielen. Und dann kam mir, keine Ahnung, wahrscheinlich über Nacht, wie viele Dinge, die Idee zu sagen, ich könnte das doch mit meiner Expertise nämlich mit der Emotionserkennung über die Mimik verknüpfen und könnte ihr genau diese Fähigkeit verleihen, sodass sie als Ermittlerin einfach einen Ermittlungsvorteil hat. Und ja, damit war es noch nicht so ganz genug, weil ich gedacht habe, ach, das muss ja auch irgendwie so diesen Aspekt haben, das einzufangen, was ich besonders gut kann. Ich sage immer, ich kann besonders gut essen. Und das Essen spielt ja auch in der Provence eine große Rolle. Also du sitzt an langen Tafeln mit Freunden, du tischst Leckereien auf, es wird ein gutes Glas Wein getrunken, es wird geredet, die laue Luft der Provence, der blaue Himmel über den Tag oder abends der Sternenhimmel, alles verzaubern, die Zigarren im Hintergrund, also Genuss mit allen Sinnen. Und da habe ich gedacht, es gibt auch schon ganz viele männliche Köche in Krimis, also Kommissare, die auch irgendwie kochen. Meine Kommissarin kann das auch. Meine Kommissarin ist eine Privatdetektivin irgendwann geworden. Aber die kann das auch. Der gebe ich diese Fähigkeit, dass sie eine gute Hobbyköchin ist und dass sie es liebt zu genießen. Ja, und damit war die Thematik geboren, dass Margot nicht nur gerne auch mal essen geht, sondern dass am Herd ganz viel eben auch verarbeitet wird. Und die Rezepte tatsächlich in den Frankreich-Krimis sind zum Großteil von mir. Es gibt 2 Rezepte, die von Sterneköchen gestiftet worden sind in 2 unterschiedlichen Bänden, aber alle anderen Rezepte entstehen in meinem Kopf. Und mein lieber Mann, Betreiber einer Kochschule und Eventküche, der hat dann die ehrenvolle Aufgabe, meine Rezepte auf Umsetzungsfähigkeit und Geschmack zu prüfen. Und das ein oder andere Mal stoße ich da auch an seine Akzeptanzgrenze, so wie es gibt aus dem ersten, aus Provençalisches Blut, gibt es unseren Klassiker mittlerweile, das Karamellhühnchen mit kaltgegarter Garnele auf Gemüsejulienne. Und als er das erste Mal gelesen hat, hat er gesagt, das ist ja komisch, das kann nicht sein. Oder auch das Dreierlei vom Chicorée, da hat er gesagt, ne, mit Salzkaramell. Also das ist ja eine eklige Vorstellung in meinem Kopf. Aber es war dann doch anders. Als er es gekocht hat, hat er gesagt, es schmeckt überraschend gut.
Ja. Er hat es zum Leben erweckt, ne? Also ja. Das ist ja dann auch was Schönes, wenn nicht nur die Figuren in irgendeiner Art und Weise, die in deinem Kopf und zuerst auf dem Whiteboard drauf gewartet haben, erweckt zu werden, dass dann auch tatsächlich dann Rezepte, die im Buch vorkommen, die dann ja deine Protagonistin, die Kommissarin dann auch kocht, dann auch zum Leben erweckt werden. Du spielst ja gerade auch in den französischen Krimis, in den Provence-Krimis. Zu Greta kommen wir ja auch noch. Da spielt schon auch die Sinneswahrnehmung meiner Ansicht nach immer eine Rolle. Aber vor allem natürlich dort in der Provence mit Margot, die natürlich mit der Emotionserkennung da natürlich auch noch viel stärker geschärft ist, um einfach zu merken, was da so passiert. Du spielst da sehr stark mit diesen Sinneswahrnehmungen der Figuren. Wie versuchst du denn das dann auch so, ja, diese Empfindungen in Richtung der Leser zu transportieren, dass die da richtig mit dabei sind?
Boah, du stellst ja Fragen. Ich hätte es mir vorher einen Fragenkatalog schicken sollen, dass ich ein bisschen nachgedacht hätte im Vorfeld. Ja, das ist eine echt gute und komplexe Frage, weil damit wirst du ja als Autorin permanent irgendwie konfrontiert mit diesem Show, Don't Tell. Ja, und dieses Show, Don't Tell, ich empfinde das oft als ganz große Herausforderung. Ich schreibe mit einem Schreibprogramm. Und wenn ich da so diese, nicht nur die Lesbarkeitsprüfung, sondern auch so eine Feder irgendwie drüber laufen lasse, die mir an manchen Stellen dann markiert, wo ich vielleicht so verklebte Sätze habe, ne, manches Satzwerk, oder wo ich irgendwelche Begrifflichkeiten nutze, die das Programm als Tell, du hast hier jetzt nur irgendwas geschrieben, also deklariert, und du hast es gar nicht irgendwie so in diese Gefühlsebene gebracht. Und natürlich versuche ich über Gefühlsbegriffe, die den einzelnen Emotionsfamilien zugeordnet sind, auch das zu transportieren, über Körperwahrnehmung. Das ist ja auch so ein Punkt, dass vielen, glaube ich, gar nicht bewusst ist, dass es einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühl gibt. Und ich sage immer, da habe ich eine gute Brücke auch zum Kochen wieder. Emotion ist wie der Titel des Rezepts. Und das Gefühl ist quasi das, was du draus machst. Ja, also die Zutaten und wie du sie vermischst und was sie am Ende dann ergeben. Eine Emotion ist Ärger. Aber Ärger habe ich ja auch über eine Körperwahrnehmung, indem ich zum Beispiel meine Fäuste balle, indem sich eben meine Mimik verändert, meine Muskulatur in der Mimik verändert, indem meine Stimme laut oder scharf wird, indem ich vielleicht aufstampfe, weil ich, na, ich gehe so mit der Gravitation, hau auf den Tisch oder sowas. Das ist alles, was zum Gefühl dazu gehört. Und da natürlich auch entsprechend das Ganze A über solche Beschreibungen, B aber eben auch über angemessene Gefühlsbegriffe versuche zu transportieren, was da jetzt die Emotion ist und natürlich beim Genuss auch damit zu spielen, welche Geschmacksrichtungen da drin sind und wie das duftet oder wie auch immer, ne? Dass man so, Wasser läuft einem im Mund zusammen, dass man das so hat. Ich hoffe, das gelingt mir manchmal.
Ja, und letzten Endes transportierst du natürlich auch nochmal die Spannung. Das ist ja auch in irgendeiner Art und Weise zwar keine Emotion, aber eine Sinneswahrnehmung. Ne? Wenn man dann da so gespannt ist, was ist jetzt hier los? Oh Gottes Willen, kommt diese Person oder vielleicht auch das Opfer nochmal aus der Situation raus oder wird der Täter überführt? Oh, und so weiter und so fort. Krimis bieten da natürlich ja auch jede Menge Möglichkeiten an, die Sinne zu schärfen, aber auch natürlich dann ja Emotionen und Sinne auch in irgendeiner Art und Weise zu transportieren.
Ja, ist ja auch der Sinn vom Krimi, ne? Also dass du dich so ein bisschen, jetzt will ich nicht sagen, es ist ja jetzt, ich schreibe ja keinen Thriller, sondern ich schreibe Krimis. Also ist dieser Gruseleffekt natürlich etwas geringer als vielleicht bei einem Thriller. Da geht es mehr so um Ermittlungsarbeit, aber natürlich ist Spannung ein Teil davon, Kapitel mit Cliffhangern gegebenenfalls zu beenden, um dann das irgendwann später wieder aufzugreifen, so dass du die Lesenden halt auch reinziehst in die Geschichte, dass sie mitfiebern und versuchen rauszufinden, wer ist denn jetzt der Täter? Das Blöde beim Bücherschreiben ist, dass du an mancher Stelle, also wenn du zum Beispiel ein Exposé für einen Verlag abgibst, dass du da auch das Ende mit verraten musst. Und ganz oft weiß ich das gar nicht vorher. Also ich verrate dann ein Ende, das vielleicht noch flexibel ist, weil ich ein sogenannter Pantser bin beim Schreiben, kein Plotter. Also ich plotte nicht jedes Kapitel schon wirklich total vor und habe eine ganz genaue Vorstellung, wie jedes Kapitel aussieht, sondern es gibt einen Rahmen für die Geschichte und dann passiert die Geschichte. Dann dann begegnet mir vielleicht auch irgendwo in einem Restaurant eine Kombination oder irgendein Teil aus einer Speise, wo ich so denke, guck mal, wenn man das vielleicht mit was anderem kombiniert, dann könnte das ein tolles Rezept sein, das Margot kochen könnte oder ihre angeliebte Mutter Hilde, die eben auch kocht, oder ihr Vater, der ein Restaurant hat. Julia könnte es vielleicht in seinem Restaurant machen, wobei die Rezepte eher eben von Margots Seite kommen. Es kommen auch ein paar von Hilde. Von Julien habe ich tatsächlich jetzt keine Rezepte drin, weil ich einfach gesagt habe, es geht hier nicht um den Profikoch, sondern es geht um die Hobbyköchinnen. In dem Fall sind es tatsächlich zwei Hobbyköchinnen eher, die kreativ sind in der Küche und deren Ideen es sind, die dann auch gemeinsam mit den Männern entsprechend umgesetzt werden. Aber da kommt halt viel Inspiration auch mit rein und das kann dann auch nochmal so ein Schlenker in irgendeinem Kapitel vom Buch eben mit sich bringen. Und vielleicht taucht dann auch nochmal eine Figur auf, die ich im Vorfeld gar nicht auf dem Schirm hatte, die zur Auflösung des Falles eine wichtige Rolle spielt. Also insofern, ja, gilt es natürlich, Spannung an jeder Stelle ein Stück weit schon hochzuhalten. Aber so, ich sag mal so, der Gruseleffekt. Gut, weißt du, tatsächlich ist es so, dass das erste Buch heißt ja Provenzalisches Blut. Und wenn ich dann Rückmeldungen von Lesenden bekomme, die sagen, ich konnte das gar nicht zu Ende lesen, weil das war so blutig, wo ich dann so denke, ja, stand im Titel, ne? Also ja, auch da, das ist ja, da ist ja eine Range da, was Menschen als aufregend, spannend und gruselig empfinden. Aber tatsächlich ist der Hintergrund beim Krimi eben, einen Spannungsbogen zu halten und diesen Gruseleffekt, den hast du eher beim Thriller.
Jetzt hast du natürlich auch so einen Bogen über die ganzen Bände. Gibt es da auch irgendwie eine verbindende Geschichte? Ne, die Persönlichkeiten verändern sich ja, neue kommen hinzu, neue Menschen ins Leben. Aber gibt es da auch so einen Handlungsstrang, der sich dann über alle Bände fortzieht oder ist das dann tatsächlich eher immer nur buchbezogen und es gibt eigentlich gar nicht irgendwie, keine Ahnung, ne, immer wieder die Tochter oder was auch immer, was auftauchen würde, wie man das halt so auch klassisch zum Beispiel aus den Tatorten kennt. Da gibt es ja auch immer neben dem Hauptthema, was dann in der Folge behandelt wird, auch immer nochmal so die allgemeine, das allgemeine Leben, so könnte man es ja auch sagen, was dann auch natürlich die Hauptdarsteller in irgendeiner Art und Weise ja mittragen.
Ja, also ich meine, das ist ja, wenn, also da ich ja eine Reihe schreibe, ist es tatsächlich schon so, dass die Figuren und deren Geschichten ja, also buchübergreifend sind. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt quasi in Band 7 irgendwie was komplett Neues noch irgendwo rausheble aus der Entstehungsgeschichte, aus der Kindheit oder sowas, sondern da ist schon viel gesagt, aber ich greife halt auch da auf Aspekte wieder zurück, tease die nur kurz an für die Lesenden, die seit Anfang an dabei sind. Aber natürlich hast du bei einer Reihe auch eben mit jedem neuen Band neue Lesende, die du hinzugewinnst. Und in Anbetracht dieser Tatsache gibt's immer so ein, wie tief reißt du ein Thema an? Machst du es an der Stelle auch wieder so ein Stückchen interessant, dass die Leute sagen, oh, jetzt möchte ich aber schon gern wissen, wie das zusammenhängt. Jetzt kommt da irgendwie, keine Ahnung, in Band 3 taucht eine Figur auf, die spielte in Band 1 schon eine Rolle oder in Band 6 taucht nochmal eine wichtige Figur auf, die in Band 1 und 3 eine Rolle gespielt hat. So wie der Serienmörder Martin Angerer, wo du dann vielleicht sagst, ah, jetzt möchte ich aber schon den Anfang auch noch wissen, wie ist denn das zustande gekommen, wie kam denn dieses Beziehungsgeflecht zwischen einer ehemaligen Polizistin und einem Serientäter zustande? Also insofern gibt's da, ja, das ist vielleicht wie so ein roter Faden, der sich schon an mancher Stelle durchzieht, aber die Geschichten sind in sich alle abgeschlossen.
Und wie viel, Nicole, steckt jetzt da in der Hauptfigur Margot drin?
Also, ich würde mal sagen, in jeder Figur in diesem Buch steckt etwas von mir. Jetzt bin ich kein Serienmörder, ja. Ich habe auch nicht geplant, einer zu werden. Aber auch, ich sag mal, Charakteristika, die so ein Serienmörder, bestimmte Formulierungen, die der bringt, auch das sind ja alles Figuren, die ich erfunden habe. Also muss ja an jeder etwas drinstecken, aber natürlich ist es so, dass Margot schon vielleicht ein bisschen mehr alter Ego ist, ja, dass da auch das ein oder andere ist, was durchaus vielleicht autobiografische Züge hat, wie der Krebstod ihrer Mutter, weil meine Mutter eben auch an Krebs gestorben ist, dass ich da auch das ein oder andere an Erfahrung dann genutzt habe, was ich mit der Erkrankung oder die ich mit der Erkrankung eben entsprechend gemacht habe, um das einfließen zu lassen. Und manchmal gibt es Lesende, die, wenn sie mich treffen, sagen, ah ja, Margot erinnert mich voll an dich. Und ich sag dann immer, nee, Margot ist viel cooler als ich. Vielleicht ist Margot so cool, wie ich gerne wäre. Wer weiß.
Ja, ich glaube, das ist nicht immer ganz so leicht. Klar, bei manchen Figuren, die vielleicht dann nicht weiblich sind, fällt's einem leichter zu sagen, naja, das hat ja gar nichts mit der Autorin oder mit dem Autor zu tun. Ja, aber natürlich, wie du sagst, irgendwo steckt da vielleicht immer so ein kleiner Funken dann auch von einem selbst drin. Jetzt hast du ja jede Menge, wie viel sind es mittlerweile in der Provence geschrieben, aber es sind ja alle nicht in der Provence entstanden. Aber wie viel Provence-Krimis sind es denn?
Ich schreibe gerade an Band 7. Aktuell sitze ich 7. Jeden Tag an Band 7, genau.
Ja. Sind die eigentlich alle auf Kreta schon entstanden oder? Sind
alle auf Kreta entstanden, ja.
Ja.
Das war so, dass ich gesagt habe, ich muss weit weg. Ich muss wirklich weit weg. Und ich habe darüber nachgedacht, in die Provence zu gehen und habe gedacht, in die Provence, da kommst du sofort weg. Da gibt's einen Zug, der fährt von Avignon, ein TGV nach Paris und von Paris nach Stuttgart. Da bist du blödestenfalls in 8 Stunden wieder zu Hause, wenn jemand Hilfe schreit. Oder noch mit dem Auto oder so. Und nach Kreta, das machst du jetzt nicht so schnell, also mit dem Auto auch nicht, ne? Mit dem Zug schon mal gerade gar nicht, weil auf Kreta gibt's gar keinen Zug. Und wenn du fliegen willst, das ist außerhalb der Saison gar nicht so einfach, weil es keine Direktflüge gibt. Und da überlegst du vielleicht dann auch noch zweimal, ob du jedem innerfamiliären Hilferuf sofort Folge leistest und hinfortrennst. Und insofern habe ich gesagt, ich muss weit weg. Und wir haben damals auf Kreta öfter Urlaub gemacht. Mein Mann hat gesagt, warum gehst du nicht nach Kreta? Das ist doch weit weg. Ah, es ist schon far, far, far away. Ja, und so kam es zustande, dass ich mir während eines Urlaubs im Nachbarort ein kleines familiengeführtes Hotel angeschaut habe und mit denen dann ausgemacht habe, dass ich einen Monat bleibe. Und dann bin ich 2017 im September für einen Monat hierher mit dem großen Ziel unterm Arm, aus all dem, was ich bis dahin gesammelt hatte, ein Buch zu machen. Und das habe ich dann auch gemacht.
Und mittlerweile sind es dann schon mal 7 für die Provence. Dann kam ja auch noch Kreta hinzu. Das sind es, glaube ich, auch schon fast so viele, ne?
6 erscheint jetzt Ende des Monats, also 29.02.24 erscheint Band 6 jetzt, ja.
Da ist es ein bisschen anders. Ist es ein Kommissar, der dort die Hauptrolle spielt, der aber natürlich auch ja irgendwo so seine Eigenarten und Macken hat, ne, damit man ihn auch irgendwo greifen und packen kann.
Ja, auch da, damit er eine Besonderheit hat natürlich. Jetzt habe ich tatsächlich gerade heute mich sehr intensiv mit dem Thema Asperger beschäftigt und ich möchte den Begriff Asperger gar nicht mehr benutzen. Wahrscheinlich ein Teil aus einem Autismus-Spektrum. Ich habe sonst immer gesagt, er ist am Asperger vorbeigeschraubt, aber ich werde mich jetzt davon distanzieren. Ein Teil aus dem Autismus-Spektrum, den er hat, den ihn besonders macht. Und noch dazu hat er hat die Fähigkeit, Auren zu sehen. Ich habe tatsächlich eine Freundin, die das auch kann. Aber ich finde das eine faszinierende Fähigkeit, Auren zu sehen. Und ich habe das damit verknüpft, dass er über die Auren bestimmte Persönlichkeitsanteile in Menschen besser einstufen kann und trotz seiner Herausforderung, sozial zu interagieren, dadurch eben Leute besser einschätzen kann und vielleicht auch Fragen gezielter stellen kann. Und auf Kreta kommst du nicht am Essen vorbei. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Wollte ich ja gerade sagen, auch Essen spielt bei ihm dann schon eine große Rolle, ne?
Ja, er kocht nicht, ne? Also kochen ist überhaupt nicht sein Ding. Ich glaube, das, was ich ihn jetzt mal habe machen lassen, ich glaube, ich habe ihm mal Tiragavteri machen lassen, so eine Käsecreme, eine scharfe, die habe ich ihn, glaube ich, mal zubereiten lassen. Ansonsten geht er lieber essen oder lässt sich von seiner Oma bekochen, die klassische kretische Küche kocht. Und das ist auch das, was sich in den Kreta-Krimis befindet. In jedem Band befinden sich 3 klassische kretische Gerichte als Rezept. Immer eine Vorspeise, ein Hauptgang und ein Dessert. Und die haben tatsächlich alle immer einen Bezug zu Kreta. Also entweder ist es die alte kretische Küche oder es ist irgendwas, was ich irgendwo in einem Restaurant gegessen habe und wo ich dann auch nachfrage und sage, wie habt ihr denn das gemacht? Und die mir dann natürlich erzählen, wie sie es gemacht haben. Genauso mache ich es bei Freunden und Freundinnen auch, wenn ich was Leckeres esse und sage, ah, das war aber gut. Was ist denn das? Also erklär mal. Und dann suche ich das Rezept und finde es. Also die sind nicht von mir, sondern die sind klassisch hier von der Insel.
Echte Originalrezepte, das ist ja auch schön. Da hat man ja auch immer so ein bisschen eine Unterscheidung zwischen den zwei Krimireihen, ne? Das sind ja. Das eine sind deine Rezepte, das andere sind dann halt wirklich klassische griechische oder kretische Gerichte.
In erster Linie tatsächlich kretische. Natürlich hast du auch manche Gerichte, also Moussaka kriegst du auch in Griechenland, ne? Aber es gibt so spezielle Sachen, die hast du hier eher auf der Insel und die sind hier auch sehr spezifisch für die Insel und gehören hier so zum täglich Brot oder also zum Beispiel Dakos, das ist was, das hat jeder irgendwie im Haus. Also du kannst jederzeit zu jedem irgendwo vorbeikommen und der zaubert dir so einen Dakos. Also das ist so ein Gerstenzwieback, der wird mit bisschen Olivenöl erst bisschen Wasser, dann ein bisschen Olivenöl angefeuchtet, dann wird eine Tomate gerieben, ne, und das, also aus, die Schale kommt nicht drauf, aber das, was gerieben ist, kommt drauf. Ein klein bisschen Käse wird drauf gekrümmelt, den hat auch jeder fast immer im Haus, also das muss nicht irgendwie Feta sein, Feta ist ja auch nicht wirklich typisch kretisch. das kann Mitrita sein oder irgendwie sowas, was drüber gekrümmelt wird. Dann kommt da ein bisschen kretischer Oregano drauf, also der schmeckt ganz anders als italienischer Oregano, ist nicht zu vergleichen miteinander. Und wenn es noch besonders gut läuft und man eine Olive zu Hause hat, wird auch noch eine Olive draufgesetzt. Und das bekommst du als Gast innerhalb von Minuten, weil jeder diese Zutaten im Regelfall zu Hause hat. Das ist eher kretisch als griechisch. Mag es natürlich am Festland auch geben, aber ist hier sehr, sehr spezifisch für die Insel. Und so gibt es auch besondere Desserts oder sowas. Die gibt es nur hier irgendwo in irgendwelchen Bergdörfern.
Ja, jetzt ist es ja so, du hast es ja so schön beschrieben, das ist, deine Sinne sind ja dann dort natürlich vor Ort und geschärft, gerade auch Geschmack, Geruch, alles eigentlich. Ist es dir da leichter gefallen, genau diese Situationen, die man da so erlebt, dann auch in deine kretischen Bücher zu transportieren, leichter gefallen, als in Kreta zu sitzen und über die Provence zu schreiben?
Ich sage ein klares Jein. Weil das zwar unterschiedliche Qualitäten hat. Natürlich hat es in beiden Kulturen etwas damit zu tun, Gemeinschaft zu pflegen. Gleichzeitig habe ich in der Provence an so vielen Tischen gesessen, in so vielen Jahren, dass das ein, und ich bin halt in sehr jungen Jahren dorthin gekommen. Ich muss da einfach die Geschichte zu erzählen. Ich bin mit Chateauneuf-du-Pape Rotwein als 20-Jährige quasi an Rotwein. Da haben andere noch so ein Zeug aus dem Aldi, aus dem Tetrapack getrunken in dem Alter. Da habe ich Chateauneuf-du-Pape ganz normal zum Abendessen getrunken, weil mein erster Schwiegervater, der mittlerweile leider verstorben ist, vor vielen Jahren schon, der hatte das Hobby, dass er mit seinem Freund Aimé zum Weingut gefahren ist, dort kanisterweise den Wein geholt hat, den dann selbst in Flaschen abgefüllt, verkorkt und etikettiert hat. Das heißt, bei uns gab es wirklich permanent Chateauneuf-du-Pape-Rotwein. Einer der besten Rotweine der Welt. Ja, also mich hat der Genuss, den ich in der Provence kennengelernt habe, wirklich stark geprägt, weil ich aus einem Haushalt komme, in dem eine Großmutter mich und meine Geschwister großgezogen hat. Die kochen, also das konnte die auf den Tod nicht leiden. Kochen war für die Ernährung. Die hat uns ernährt. Das war auch in Ordnung. Das, was sie gemacht hat, war auch lecker. Aber für meine Oma war das immer eine Tortur zu kochen. Also eine Leidenschaft fürs Kochen habe ich nicht gelernt. Und eine Leidenschaft für Genuss auch nicht, weil das war halt ja ein absehbares Repertoire, was es montags, dienstags, mittwochs, donnerstags gab. So, und insofern war das für mich natürlich was ganz Besonderes, als ich dann in die Provence kam und dort Genuss gelernt habe. Das vergesse ich nicht. Das hat sich eingeprägt. Das ist, glaube ich, wie ein Stempel in meiner Seele. Und insofern, das bleibt sich, was diesen Charakter von, wie Genuss stattfindet in diesen Kulturen, bleibt sich das gleich. Aber in den Frankreich-Krimis hat das ja einen anderen Rahmen, weil da das Kochen viel mehr im Vordergrund steht als kommunikatives Miteinander, als Klären von Herausforderungen, als Basis für Gespräche. Da ist viel mehr das Tun am Herd im Vordergrund als das gemeinsame am Tisch sitzen. Und das ist in den Kreta-Krimis anders. Weil ich es tatsächlich hier auch so, also ich koche hier ganz selten, ich habe eine kleine Wohnung hier mit meiner Küche im Wohn-Essraum und das ist mir schon viel zu anstrengend, wenn das nach Essen riecht. Also gehe ich viel lieber essen, ich sitze mit Freunden am Tisch, ich genieße, ich probiere. Kretische Kultur ist Essen in die Mitte auf den Tisch stellen und jeder nimmt sich was vom Teller. Ja, das ist nicht, du hast, in Frankreich war es halt ganz oft so, du hast das Tellergericht, du kriegst deinen Teller gereicht. Und hier ist es so, es steht alles in der Mitte. Du greifst zu, du probierst. Das mache ich mit Gästen auch, wenn die herkommen. Ich bringe die in die Lokale und die lernen das kennen, dass sie Dinge probieren, von denen sie vorher nicht geglaubt haben, dass sie das jemals in ihrem Leben vielleicht essen würden. Weil es in der Mitte auf dem Tisch steht und man sich jetzt nicht einen ganzen Teller davon bestellt hat, den man vielleicht leer essen muss, weil es sonst peinlich ist, sondern du stichst mal zu und probierst und denkst, oh, das ist ja überraschend lecker. Ne? Und so ist auch der Genuss in den Kreta-Krimis, der ist eben aufs Essen angesiedelt. Auf dieses, nicht auf das, ich stehe in der Küche und bereite es zu. Das ist ganz, nein, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Müsst ihr jetzt überlegen, ob es irgendwo eine Situation gibt? Nö, gibt's nicht. Ja, sitzen und genießen.
Aber kochen Ja, kochen ist ja in euren Kochkursen auch im Endeffekt erstmal ein verbindendes Glied, weil man ja auch gemeinsam kocht. Ich habe auch schon mal selbst dran teilgenommen. Und natürlich auch klar, kriegt zwar jeder irgendwie seinen Teller nachher auch, aber trotzdem ist es alles an einer langen Tafel, findet ja da auch schon statt, dass man da so schön miteinander dann eben das, was gekocht wird, auch genießt. Wie kam denn die Idee, dass man dann hat oder dass ihr tatsächlich dann auch gesagt habt, ja, machen wir doch einfach auch einen Krimi-Kochkurs. Du liest aus den Krimis vor und es werden eben Gerichte, die in den Krimis vorkommen, entweder Rezepte, die du entwickelt hast, oder entsprechend dann kritische Oma-Gerichte, sage ich jetzt einfach mal so, die dann auch aufgetischt werden. Wie kam dir auf die Idee, das zu machen?
Keine Ahnung. Ich glaube, das ist in so einem Kreativprozess entstanden, zu sagen, was könnten wir denn vielleicht mal machen, was abweicht von unseren klassischen Kochkursen. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass der Markus einen Mersey-Kochkurs gemacht hat, also so Themen wie Tapas oder Sushi oder so, das machen wir schon ewig. Ja, oder Asia-Küche oder. Und nachdem wir dann immer öfter auf Kreta waren und diese Lust an den kleinen Tellerchen mit Köstlichkeiten, wo du einfach ganz viele Möglichkeiten hast, unfassbar viel Essen zu probieren, wo wir diese Lust mitgebracht haben und gesagt, ach, wir machen jetzt mal so einen griechischen Mersey-Kurs. Ja, also wo du so Kleinigkeiten halt auf kleinen Tellerchen und du kannst dich satt essen, aber mit 10, 11 unterschiedlichen Gerichten, nicht eben nur mit 2 oder 3 Gerichten. Und danach kam irgendwie der Gedanke zu sagen, jetzt haben wir da so einen griechischen Kurs, was könnte man denn irgendwie noch machen, was wäre denn vielleicht noch außergewöhnlich und was macht uns auch niemand in der Form nach, weil du müsstest ja erstmal jemanden wie mich haben. Eine gespaltene Persönlichkeit, ne? 3 Menschen auf einem Platz quasi. und noch die Möglichkeit einer Kochschule und noch die Möglichkeit einer Kochbegleitung durch einen sehr fähigen, kochbegeisterten Menschen, der seit 17 Jahren das Thema bespielt. Das gibt's ja sonst nicht. Und ich glaube, so ist das irgendwie. Und es hat sich auch entwickelt. Also das ist mehr, am Anfang war es mehr so ein reiner Kochkurs, in dem wir das gemacht haben, mit schon auch Lesen. Aber mittlerweile ist es ein bisschen mehr auch noch ein Event geworden, wo es jetzt nicht nur darum geht, dass die Teller vor einem stehen, sondern wo am Anfang tatsächlich griechische Mersey gereicht werden und alle dann in der Mitte das stehen haben und davon essen können. Wo es eine kleine, ich sage jetzt mal, Dia-Show ist das natürlich nicht, ist eine PowerPoint, ne? Ja, schon macht man ja nicht mehr, eine PowerPoint mit Bildern sowohl aus der Provence gibt und mit Bildern von Kreta, die ich gemacht habe, oder eben auch mein Sohn, der Fotograf ist, Bilder, die er gemacht hat von Kreta, unterlegt mit Auszügen aus den Hörbüchern, die wirklich grandios bei den Frankreich-Krimis gelesen von Becky Feil sind und ein Kreta-Krimi wurde von Marios Gavrilis gelesen, wo du auch nochmal so in eine andere Stimme auch eintauchen kannst, nicht nur in meine, wie ich dann auch aus den Büchern, es ist auch nicht nur lesen, sondern ich erzähle natürlich auch ganz viel rundherum zu Land und Leuten. Und ich glaube, das macht es halt so ein besonderes Konzept. Das wollten wir gerne machen und dann kam eins zum anderen.
Und dann werden ja auch alle Sinne im Endeffekt wiederum angesprochen. Ne? Man arbeitet mit den Händen, man schmeckt, man riecht, man hört, man sieht. Also von daher ist das ja auch wieder total verbindend zu dem, was auch in den Büchern ja passiert. Ne? Ja. Jetzt bist du ja auch dem Krimi etwas fremd gegangen und hast eine griechische Familiensaga gestartet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Geht's da noch stärker vielleicht um Sinn und Sinnlichkeit oder Liebe und Emotionen? So stellt man sich ja immer diese großen Familiensagen vor.
Naja, also tatsächlich wollte ich auch mal eine Sexszene schreiben. Ne? In meinen Krimis gibt es jetzt nicht wirklich so welche. Und wenn, dann gibt es welche, die eher zum Krimi-Kontext gehören, als dass sie wirklich dann sinnlich sind. Ich wollte auch mal eine Sexszene schreiben. Also tatsächlich, meine Protagonistin Katharina ist auch mal und ist auch durchaus gerne. Aber es kann auch sein, dass sie mal scheiß ist. Also, ne, dass sie eine Tüte Chips sich einfach reinzieht und dazu eine Flasche Rotwein trinkt oder so. Aber Es hat schon mehr einen Fokus auf Geschichte erzählen, wobei ich das auch nicht weglassen konnte, dass es einen leichten Spannungsbogen drin hat. Weil es halt auch in der Gesamtgeschichte andockt aus einem Part aus Kreta Band 1, wo ich einen Teil einer Familiengeschichte aufgegriffen habe und gesagt habe, so, da bedarf es vielleicht des tieferen Eintauchens in diese Geschichte. Weil in den Frankreich-Bänden habe ich erst später damit angefangen, auch, ich sag mal, Themen anzufassen, die heiße Eisen sind. Also eher in Band 4 fing das an mit Mafia. Und die Recherchen zu dem Thema in Deutschland, die haben mich schon ganz oft mit Kinnlade bis aufs Brustbein runterklappend sitzen gelassen, weil ich zur Polizei Kontakte hatte, die sich im Bereich Mafia eben befindet und da tätig ist. Und da kamen ein paar Sachen zutage, wo ich gesagt habe, eigentlich wollte ich es gar nicht wissen. Oder Geldwäsche. Ich habe einen Geldwäsche-Experten in Pforzheim besucht, der mir in epischer Breite erklärt hat, wie Geldwäsche funktioniert. Und viele Dinge wollte ich gar nicht wissen. Dann bin ich auch wieder so ein Stückchen, ich glaube, zurückgerudert in diesen Rahmen von, da passiert was, das hat nicht zwingend einen politischen Bezug. Aber jetzt rudere ich doch wieder hin. Da bin ich aber auf Kreta ganz anders, weil da habe ich von Anfang an angefangen, Themen anzufassen, die einen Bezug haben zur Insel, zum Leben auf der Insel, die einen politischen Bezug haben, die einen kirchlichen Bezug haben, die Dinge anfassen, die unschön sind und für manche TouristInnen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle verdeutlichen, dass Kreta eine Geschichte hat, die belastet ist, dass es auf Kreta genauso wie überall auf der Welt Kriminalität gibt und dass man hier nicht in eine heile Welt kommt. Und insofern sind die Kreta-Bände, sage ich jetzt mal, alle thematisch politischer in Anführungszeichen als die Frankreich-Bände. Ne? Und da habe ich in der Familiensaga einfach gesagt, diese Geschichte muss tiefer erzählt werden. Das ist für die Lesenden vielleicht auch was, da darf man noch ein bisschen mehr erfahren. Was hat das mit den Familien gemacht, der Zweite Weltkrieg? Wie hat es Familien auch teilweise gespalten, Freundschaften zerstört, dass manche eben einfach Kollaborateure geworden sind und andere für die Freiheit gekämpft haben. Freiheitskampf hat auf Kreta eine sehr, sehr große und lange geschichtliche Rolle. Die sogenannten Antartes. Kreta war über 600 Jahre unter Besatzung. Freiheitskampf ist etwas, das, glaube ich, im Blut der Kritiki ist. Und insofern, ja, hat die Geschichte diesen Teil mit aufgegriffen, aber eben auch Liebe.
Also ja. Ist es emotionaler?
Ja, es ist natürlich.
Ist es emotionaler?
Es ist anders emotional, Johannes, weil wenn du ein Krimi erzählst, da haben wir eben drüber gesprochen, dann hast du einen Spannungsbogen. Natürlich hast du auch persönliches Schicksal, wie das, was du aus dem Tatort erzählt hast. Dann gibt's halt da immer irgendwie die Tochter oder so, die da rumzickt oder Schwierigkeiten macht. Oh, ach Gott, Schimanski. Ich habe übrigens Horst Schimanski, also Götz George, sehr geliebt. Und die Tatorte mit Schimanski waren, ich glaube, das kann man gar nicht mehr toppen. Funktioniert nicht. Na, aber da gab es ja immer eine Geschichte mit Hänschen und Tanner und so nebendran und irgendwie sowas, ja. Das nur für die alten Leute unter deinen Podcast-ZuhörerInnen. Also so Nebengeschichten, die sich durchziehen. Aber der Fokus liegt auf dem Spannungsbogen. Und das ist natürlich in der Familiensaga, da liegt der Fokus auf der Geschichte einer Frau, die ich erzählen möchte, oder mehrerer Frauen einer Familie. Da liegt der Fokus darauf, die Stärke dieser Frauen zu beschreiben. All das ist emotional belegt. Und jetzt nicht nur was Liebe angeht, sondern einfach auch was Persönlichkeitsentwicklung angeht, was Mut angeht, ganz viele Aspekte, die das dann ausmacht, das ist ein anderes Genre. Und tatsächlich ist es mir auch nicht leicht gefallen, das muss ich sagen. Es war ein Eintauchen in ein anderes Genre, das mich herausgefordert hat.
Das glaube ich, ist es ja dann tatsächlich auch eben, ja, komplett anders zu erzählen, was da so passiert.
Ja.
Und mich würde natürlich auch mal noch interessieren, arbeitest du parallel an mehreren Büchern oder versuchst du tatsächlich, das auch strikt klar getrennt zu halten, dass du da nicht immer wieder komplett dich ja umswitchen musst und in eine ganz andere Materie eintauchst?
Also das ist mir tatsächlich unangenehmerweise einmal ganz massiv passiert. Dadurch, dass der Ablauf ja in so einem Buchschreiben ist, ich schreibe die Geschichte, dann geht's ins Lektorat, im Regelfall ins Verlagslektorat, also erstmal zum Verlag, dann kommt es zurück, dann darfst du dran arbeiten und dann geht's nochmal zum Lektorat und zur Textredaktion. Da machen wir nochmal 2, 3 Durchläufe. Und wenn aus dem Lektorat was kommt, wo vielleicht Anregungen dabei sind, wo du so sagst, ui, da muss ich vielleicht nochmal genauer überlegen, ne? Weil die dann sagen, ah, da würde ich vielleicht mal 2 Kapitel rausnehmen oder die Figur, die ist oder da. Da musst du den Spannungsbogen nochmal überdenken. Also wirklich, wo du ein umfangreiches Arbeitspaket nochmal an die Hand bekommst. Und da war ich an Kreta am Schreiben und habe ein Frankreich-Band so zum Überarbeiten bekommen. Oder es war rumgedreht. Ist ja jetzt auch Wumpe, wie rum es war. Auf jeden Fall hat mich das schalu gemacht. Weil da hat mich meine Persönlichkeitsspaltung dann eingeholt. Also, dann wusste ich nicht mehr, wer bin ich jetzt und was mache ich und warum. Das war ja jetzt Margot, das war ja gar nicht Hieronymus. Um Gottes Willen, ja. Und seitdem versuche ich das sehr, sehr stark auseinanderzuhalten. Also, dass wir die Zeitfenster so machen, dass sich das nicht überschneidet bei den Abgabeterminen. Also, das klappt auch gut jetzt. Ja, weil, also das ist tatsächlich, wenn es in der einen Welt wäre, also ich sage jetzt mal, wenn Familiensaga sich mit Krimi, wenn sich das schneidet und du bist in der kretischen Erlebenswelt drin, dann geht das noch. Aber diese Detektivin in Frankreich, die ehemalige Polizistin, die auch noch Beziehungen zu Stuttgart hat, mein Protagonist auf Kreta, dessen Eltern in Tübingen wohnen. Und wer war jetzt wo? Warum? Ne, also da ist es gut, das auseinanderzuhalten und da die in den Welten getrennt zu bleiben, damit dir da auch nicht dann irgendwelche Fehler unterlaufen, die nachher die Logik irgendwie kaputt machen.
Ja, wenn du jetzt so in diesen Schreibprozess eintauchst und idealerweise nur an einem Buch schreibst, hast du denn da auch spezielle Rituale, Übungen, um dich dann letzten Endes ja auch kreativen Momenten zu öffnen und dann halt anzufangen zu schreiben, dass dann letzten Endes die Finger glühen und die Tasten, und damit du dann auch richtig schreiben kannst?
Ja, natürlich habe ich das. Schreiben ist eine Kombination aus Kreativität und ganz viel Disziplin. Und tatsächlich, ohne diese Disziplin, glaube ich, also für mich persönlich ist das so, ohne diese Disziplin würde ich das nicht hinbekommen. Das heißt, ich stehe früh am Morgen auf, jetzt nicht episch früh, ich stehe nicht um 5 auf, aber ich stehe so 7:45 stehe ich auf, mache mir meinen Kaffee, Zähne putzen, mache mir meinen Kaffee und dann gehe ich auf den Balkon. Wenn es jetzt nicht gerade hier so, die letzten Tage haben wir mal so ein paar Tage, da hat es echt Hunde und Katzen geregnet und dann der Wind kam vom Meer, dann fegt er auch hier so auf meinem Balkon, dann ist draußen sitzen echt ein bisschen unangenehm. Also aber im Regelfall sitze ich auf dem Balkon mit Blick auf das Meer, auf die Insel Thea. Ich schreibe 10 Minuten per Hand meine Gedanken in eine Kladde auf, ich meditiere 10 Minuten und dann sitze ich mit meinen Kopfhörern, mit meinen tatsächlich AirPods Max, mit Noise Cancelling, weil Noise Cancelling ist für mich eine geniale Funktion. Und ich habe dann Brain Music da drauf, also so eine gehirngerechte Musik, stelle mir einen Timer auf zwischen 60 und 70 Minuten und schreibe konzentriert. Dann mache ich ganz bewusst eine Pause und mache etwas anderes. Ich stehe auf, ich erledige eine andere Aufgabe, was auch immer, ich höre ein Hörbuch, auf jeden Fall mindestens eine halbe Stunde Pause. Und das Schreibprogramm rechnet mir aus anhand eines Abgabetermins und so ungefähr geschätzten, ich schreibe nach Wörtern, nicht nach Zeichen, ungefähr geschätzten Wörtern, was ich pro Tag schreiben muss, damit ich bis zum Abgabetermin fertig bin. Und Das versuche ich auf jeden Fall. Nein, das versuche ich nicht. Das ist das Ziel, das jeden Tag zu erreichen. Das erreiche ich auch jeden Tag. An manchen Tagen übertreffe ich es auch. Und wenn ich mal gar nicht weiter weiß, wenn ich irgendwo einen Knoten in meinem Gehirn habe, dann gehe ich schwimmen. Ich gehe sowieso schwimmen. Ich bin Sommer- und Winterschwimmer. Dann gehe ich ins Meer und ich bin noch nie aus dem Meer zurückgekommen, ohne dass sich dieser Knoten in meinem Kopf aufgelöst hat. Das Meer und ich, wir haben eine magische Beziehung zueinander. Also insofern, das sind meine Rituale tatsächlich.
Ja, und wie spielen jetzt deine ganz persönlichen Emotionen und Tagesverfassungen damit eine Rolle? Versuchst du das auch komplett auszublenden, wenn du dich, was weiß ich, über irgendeinen Scheiß geärgert hast und eigentlich eben auch noch schreiben musst? Versuchst du das dann da auszublenden? Und umgekehrt, wenn du da in emotionalen Themen drin steckst, nimmst du dann diese Emotionen aus deiner Schreiberei auch mit in dein sonstiges Leben plötzlich, weil du dann, was weiß ich, todtraurig plötzlich aufhörst zu schreiben, weil du gerade extrem traurige Dinge geschrieben hast. Fällt das da schwer oder leichter auch, Dinge wieder abzulassen? Weil ich stelle mir ja vor, du bist ja wirklich mit deinem ganzen Kopf im Schreiben drin, mit deiner ganzen Person im Schreiben drin und bist ja dann auch im Endeffekt deine Protagonisten, deine Figuren auf eine gewisse Art und Weise. Kann man das auch immer so abschütteln?
Also, ich fange mal von hinten an. Es ist tatsächlich so, wenn ich nach Heraklio fahre, dass ich ganz oft davon ausgehe, dass jetzt muss entweder Hieronymus um die Ecke kommen oder ich muss doch jetzt mal Penelope oder Eleni irgendwo sehen. Ja, oder irgendeine von den Figuren. Ich glaube schon, dass die alle echt existieren, weil die sind so real in meinem Kopf. Also wenn ich in der Geschichte bin, genauso geht es mir natürlich mit Margot und Thierry, dass ich immer denke, also irgendwann gehe ich in Stuttgart in Zauberlehrling und dann sitzt Margot da am Tisch. Weil da geht sie ja auch so gerne hin. Und dieser Glaube daran, dass die Figuren real sind, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass ich die Figuren wirklich bis ins Detail in meinem Kopf entwickelt habe und dass die ein Teil von mir natürlich auch sind. Und sie für mich reale Wesen sind. Damit sind ihre Emotionen natürlich auch greifbar. Gleichzeitig ist es beim Schreiben eher so, dass ich, wenn ich dann sage, jetzt ist diese Schreibzeit rum und ich mache den Computer zu für diesen Zeitraum, weil ich dann bewusst was anderes mache, dass ich mich ja da auch dann ganz gut abgrenzen kann. Andersrum ist es viel herausfordernder. Jetzt habe ich gerade wirklich auch in 2023 ganz viele Herausforderungen gehabt, die mich emotional echt auch an die Grenze gebracht haben. Und habe trotzdem geschrieben und ich habe gemerkt, wie sehr mich das herausfordert, das zu lassen, obwohl ich als Emotionsexpertin ganz viele Tipps und Tricks habe, wie es funktioniert. Es ist doch immer wieder eine Herausforderung, dich selber so auf Null zu nivellieren, dass du die Aufgabe erledigen kannst. Gleichzeitig dieser disziplinierte Anteil in mir, der weiß, da ist ein Vertrag, den habe ich zu erfüllen, ist natürlich auch ein Antrieb, der mich dann hinsetzen lässt und sagt, so, und jetzt ist es deine Aufgabe, an dieser Stelle konzentriert, fokussiert dein Bestes zu geben. Und das habe ich beim Arbeiten schon immer gemacht. Und da ist dann, das Schreiben ist auch meine Arbeit, ne? Also ich bin auch damals, als meine Mutter todsterbenskrank war, vom Krankenbett meiner Mutter losgefahren, habe ein Training gegeben, bin wieder ans Krankenbett meiner Mutter gefahren und ich habe meine Kunden und Kundinnen nicht spüren lassen, dass ich auf dem Zahnfleisch laufe, ja, und dass einer meiner liebsten Menschen gerade dabei ist, sich von mir zu verabschieden. Und insofern habe ich das schon immer ganz gut gekonnt, wenn ich weiß, da ist eine Aufgabe, die ich mir ja selber ausgesucht habe. Weißt, ich bin ja auch selbstständig ansonsten. Das ist ja ein Job, den ich mir ausgesucht habe. Es ist ja nicht so, dass ich morgens um 8 irgendwo stehen muss, weil ich einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, sondern es ist meine Selbstständigkeit, etwas, was ich liebe zu tun. Und das ist vielleicht auch nochmal was dazu kommt. Da sind wir wieder bei bei Genießen, bei Genuss, weil Liebe hat ja ganz viel auch mit Genuss zu tun und dieses es zu genießen, das zu tun. Es ist ein Job, den ich dann mache. Es ist eine Aufgabe, die ich erledige, aber ich liebe diese Aufgabe. Und weil ich diese Aufgabe liebe, genieße ich dann das Schreiben wieder und das hilft mir natürlich auch an bestimmter Stelle dann Dinge zu regulieren, die Kraft kosten. Und damit funktioniert es im Regelfall ganz gut.
Ja, Leidenschaft, die dich dann auch antreibt und letzten Endes, solange das Ganze dann auch immer noch Spaß bereitet, obwohl es natürlich auch jede Menge Arbeit bedeutet, ist das eine wunderbare Kombination. Und ja, letzten Endes kann man dich ja da nur beglückwünschen, dass das so funktioniert. Ein herzliches Dankeschön von mir für deine tiefen Einblicke in emotionale Themen, aber auch natürlich, wie so ein Krimi, wie Figuren entstehen, wo Sinn und Sinnlichkeit und Spannung da auch eine Rolle spielt. Herzlichen Dank, liebe Nicole.
Ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich darüber sprechen durfte. Und während ich jetzt so über Genuss geredet habe und in meinem Hinterkopf kam es gerade so, Margot hat in dem, was ich jetzt gerade schreibe, bis jetzt nur einmal was gekocht. Margot muss dringend, vielleicht morgen, entweder was essen, was Leckeres oder Ideen fürs Kochen haben. Oder vielleicht auch was kochen. Mal gucken. Muss auf jeden Fall jetzt gerade habe ich gedacht, so ein bisschen Genuss kommen ist ganz gut. Ja. Ja, ich gehe morgen auf jeden Fall in die Stadt essen. Also insofern sammle ich auch wieder griechische Anregungen für Leckereien und freue mich dessen mit allen Sinnen, was ich tatsächlich tun darf. Und insofern nochmal ganz herzlich danke an dich, dass ich bei deinem Genusstalk dabei sein darf.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.